Sechster Vortrag Zürich, 30. Oktober 1919. Das nationale und internationale Leben im doch eingegliederten sozialen Organismus. Es wird vielleicht manchem etwas sonderbar erschienen sein, wie von mir das angegebene Thema behandelt worden ist. Sonderbar meine ich nach der Richtung hin, dass vielleicht gesagt werden könnte, ja, das waren eben einzelne Ideen, Gedanken über eine mögliche Einrichtung der sozialen Struktur, und von manchem, was gerade in der Behandlung der sozialen Frage heute oftmals schlagwortartig wiederholt wird, ist in diesen Vorträgen weniger zu bemerken gewesen. Gewiss, Gedanken und Ideen mussten es zunächst sein, um die es sich hier handelte. Aber ich meine, auch bemerkbar gemacht zu haben, dass sich diese Gedanken und diese Ideen unterscheiden von manchem anderen, das auf diesem Gebiete vorgebracht wird dadurch, dass gewissermaßen gesagt wird, ja, es fehle an einer gleichmäßigen Verteilung der Lebensgüter, das rühre von diesen oder jenen Schäden her, diese Schäden müssten abgeschafft werden, und dergleichen. Diese Worte hört man ja heute vielfach. Mir scheint es mehr darum zu tun zu sein, dass man auch auf diesem Gebiete so verfahre wie auch sonst im praktischen Leben. Hat man es zu tun mit irgendeinem Produkte, das durch eine Maschine erzeugt werden soll und das der Mensch irgendwie braucht für seinen Bedarf, so genügt es nicht, dass man ein Programm entwirft und sagt, nun, es müssen sich halt einige Menschen zusammentun, die so und so organisiert sind, damit dieses Produkt hervorgebracht werde. So ungefähr klingen auch verschiedene soziale Programme, die in der Gegenwart aufgestellt werden. Mir handelt es sich vielmehr darum, anzugeben, wie die Maschine, in diesem Fall der soziale Organismus, gegliedert und beschaffen sein müsse, damit dasjenige hervorgebracht werden könne, was durch die mehr oder weniger bewussten oder unbewussten sozialen Forderungen der Gegenwart gegeben ist. Und ich glaube, dass man nicht wird sagen können, diese Vorträge haben nicht gehandelt von dem, wie Brot oder Kohle oder dergleichen beschafft werden soll. Sie haben meiner Ansicht nach davon gehandelt. Sie haben davon gehandelt, welches die eigentlichen Grundlagen des sozialen Organismus sind, wie Menschen in diesem sozialen Organismus zusammenleben und arbeiten müssen, damit das herauskomme, was eben in den sozialen Forderungen liegt. Ich wollte dieses vorausschicken, weil vielleicht gerade für meinen heutigen Schlussvortrag sich ein ähnlicher Vorwurf erheben könnte. Derjenige allein wird das internationale Problem als ein Glied der ganzen sozialen Frage erkennen, der durchschaut, wie der Preis des Stückchens Brot, das auf den Tisch eines jeden kommt, mit der gesamten Weltwirtschaft zusammenhängt, wie nicht gleichgültig ist, was in Australien oder in Amerika vor sich geht, was dort von Menschen erarbeitet wird für das, was hier als Preis für ein Stückchen Brot oder für Kohlen entsteht. Aber es ist heute nicht gerade leicht gegenüber mancherlei Urteilen und Vorurteilen, die da leben, gerade von dem internationalen Problem zu sprechen. Hat doch dieses internationale Leben der Menschen sich in einer merkwürdigen Weise in den letzten 5 Jahren ad absurdum geführt? War nicht in weitesten Kreisen bereits der Glaube vorhanden, dass internationales Fühlen, internationales Verständnis in der neueren Menschheit Platz gegriffen habe? Wohin sind wir mit diesem internationalen Gefühl, mit diesem internationalen Verständnis nun eigentlich gekommen? Zur Selbstzerfleischung der Völker über weite Kreise der zivilisierten Welt hin und versagt. Haben selbst für ihre eigene Anschauung diejenigen Ideen und Ideenbestrebungen, die gerade auf ihrem internationalen Charakter den allergrößten Wert gelegt haben. Wir brauchen nur daran zu denken, wie das internationale Christentum, denn international sollte es wohl sein, in seinen Worten, in seinen Aussprüchen und Anschauungen die national-calvinistische Sprache vielfach mitgeführt hat, und wir könnten noch manches von internationalen Impulsen anführen, das Schiffbruch erlitten hat in dieser letzten Zeit, gerade dann vielleicht, wenn vom internationalen Leben der Menschheit in Bezug auf das Wirtschaftliche gesprochen wird, wird es auch nötig sein, mancherlei umzudenken und umzulernen. Und nötig wird es auch sein, bis in jene Quellen der Menschen Natur hineinzugehen, die nur gefunden werden können, wenn man auf den Geist und auf die Seele hinsieht. Und dass das hier so geschehen soll, dass nicht bloß auf die Schlagworte Geist und Seele losgegangen werde, sondern auf das wirkliche Walten des Geistigen und des Seelischen, das, glaube ich, haben die letzten Vorträge wenigstens zu zeigen versucht. Über die ganze Welt hin wird das, was die Menschen in ihrem Zusammenleben, in ihrem Zusammenarbeiten entwickeln, von zwei Impulsen beherrscht. Von zwei Impulsen, über die es vor allen Dingen notwendig wäre, dass Wahrheit in uns Menschen herrsche. Eine wahre, eine ungeschminkte, eine nicht durch allerlei Schlagworte verunzierte Auffassung. Zwei Impulse leben in der menschlichen Seele, die wie Nord- und Südpol eines Magneten sich zueinander verhalten. Diese zwei Impulse sind Egoismus und Liebe. Weit verbreitet ist allerdings die Anschauung, ethisch sei es nur, wenn der Egoismus überwunden werde durch die Liebe, und wenn die Menschen sich so entwickeln, dass an die Stelle des Egoismus lautere Liebe trete, als eine ethische Forderung, heute auch als eine soziale Forderung ist es bei vielen vorhanden. Verständnis, was eigentlich für ein Kraftgegensatz besteht zwischen Egoismus und Liebe, das ist durchaus weniger heute vorhanden. Wenn wir vom Egoismus sprechen, so müssen wir vor allen Dingen wissen, dass dieser Egoismus für den Menschen mit seinen leiblichen Bedürfnissen beginnt. Was aus des Menschen leiblichen Bedürfnissen hervorquillt, können wir nicht anders verstehen, als wenn wir es uns in die Sphäre des Egoismus gerückt denken. Wessen der Mensch bedarf, das geht aus seinem Egoismus hervor. Nun muss man sich durchaus denken, dass dieser Egoismus auch veredelt sein könnte, und deshalb ist es nicht gut, gerade auf diesem Gebiete mit irgendwelchen Schlagworten seine Anschauungen zu bilden. Dadurch, dass man sagt, es solle der Egoismus durch Liebe überwunden werden, hat man noch nicht viel für das Verständnis des Egoismus getan. Denn es handelt sich zum Beispiel darum, dass derjenige, welcher seinen Mitmenschen das reine menschliche Interessenverständnis entgegenbringt, anders handelt als derjenige, der enge Interessen hat, der sich nicht kümmert um das, was in den Seelen und Herzen dieser Mitmenschen lebt, der kein Interesse für seine Umgebung hat. Deshalb braucht der Erstere, der wahres Verständnis für seine Mitmenschen hat, durchaus nicht schon dadurch unegoistischer zu sein im Leben. Denn es kann gerade zu seinem Egoismus gehören, nun den Menschen zu dienen. Das kann ihm innerliches Wohlbehagen machen, das kann ihm sogar innerliches Wohlgefühl, Wollust hervorrufen, dem Dienst der Menschen sich hinzugeben. Und dann können für das äußere Leben in objektiver Weise durchaus altruistische Lebensäußerungen aus einem scheinbaren Egoismus hervorkommen, der aber im Gefühlsleben durchaus nicht anderes gewertet werden kann als ein Egoismus. Aber die Frage des Egoismus muss noch viel weiter ausgedehnt werden. Man muss den Egoismus auch verfolgen durch das ganze Seelen- und Geistesleben des Menschen. Man muss sich klar darüber sein, wie aus des Menschen innerer Wesenheit heraus genau ebenso entspringt das Geistige und Seelische auf manchen Gebieten, wie die leiblichen Bedürfnisse, so entspringt aus des Menschen Wesenheit heraus zum Beispiel alles, was sein Fantasie schaffen ist. Es entspringt aus des Menschen Wesenheit heraus, was er auf künstlerischem Gebiete schafft. wenn man unbefangen zu Werke geht und richtiges Verständnis sucht für solche Sachen, dann wird man sagen müssen, was des Menschen Fantasie schafft, was aus unbestimmten Untergründen seines Wesens hervorkommt. Das hat denselben Ursprung, nur auf einer höheren Stufe, wie die leiblichen Bedürfnisse, das Fantasieleben, das entfaltet wird zum Beispiel in der Kunst, beruht durchaus, subjektiv angesehen, auf innere Befriedigung des Menschen, auf einer Befriedigung, die feine, edler ist als zum Beispiel die Befriedigung des Hungers, die aber qualitativ für den Menschen selbst nichts davon verschieden ist, wenn auch das, was dadurch hervorgebracht wird, für die Welt zunächst eine andere Bedeutung hat. Nun aber ist aller Egoismus des Menschen darauf angewiesen, dass der Mensch mit seinen Mitmenschen sich abfindet, dass der Mensch mit seinen Mitmenschen zusammenlebt und zusammenarbeitet. Der Egoismus selber erfordert das Zusammenleben und Zusammenwirken mit den anderen Menschen. Und so ist auch vieles von dem, was wir gemeinschaftlich mit anderen Menschen entwickeln, durchaus auf den Egoismus gebaut und kann sogar zu den edelsten Tugenden des Menschen gehören. Wir sehen die Mutterliebe an, sie ist durchaus auf den Egoismus der Mutter begründet, und sie wirkt edelstes aus im Zusammenleben der Menschheit. So aber auch dehnt sich das, was eigentlich im Egoismus gegründet ist, weil der Mensch des Menschen bedarf gerade für seinen Egoismus, auf das Zusammenleben in der Familie, so dehnt es sich aus auf das Zusammenleben im Stamme, so dehnt es sich aus auf das Zusammenleben in der Nation, im Volke, und die Art und Weise, wie sich der Mensch im Volke, in der Nation findet, sie ist nichts anderes als ein Spiegelbild desjenigen, was egoistisch aus ihm hervorkommt. Da wird in der Vaterlandsliebe, im Patriotismus der Egoismus gewiss auf eine hohe Stufe heraufgehoben. Da wird er veredelt, da wird er so, dass er als ein Ideal erscheint. Mit Recht als ein Ideal erscheint. Aber dieses Ideal wurzelt doch im menschlichen Egoismus. Nun muss dieses Ideal aus dem menschlichen Egoismus ersprießen und sich erfüllen, damit alles, was aus der Produktivität eines Volkes hervorgehen könne, eben der Menschheit übergeben werden kann. Und so sehen wir, wie aus dem Impuls der einzelnen menschlichen Seele, aus dem Egoismus, zuletzt sich alles dasjenige entwickelt, was im Nationalismus zum Ausdrucke kommt. Nationalismus ist gemeinsam durchlebter Egoismus. Nationalismus ist ins Geistige heraufgetragener Egoismus. Der Nationalismus ist zum Beispiel durchtränkt und durchwärmt von dem Fantasieleben des Volkes, in dem sich der Nationalismus zum Ausdrucke bringt. Aber dieses Fantasieleben selbst ist die geistig höhere Ausbildung dessen, was menschliche Bedürfnisse sind. Man muss bis zu dieser Wurzel zurückgehen, um die Sache durch ihre Betrachtung richtig zu verstehen. Ganz anders geartet ist dasjenige, was sich in der menschlichen Natur entwickelt als Internationalismus. National werden wir dadurch, dass der Nationalismus aus unserer eigenen persönlichen Natur aufsprießt. Der Nationalismus ist eine Blüte des Wachstums des einzelnen Menschen, der gemeinsamen Blutes mit seinem Stamm oder durch eine andere Zusammengehörigkeit an sein Volk gebunden ist. Nationalismus, er wächst mit dem Menschen. Er hat ihn, er wächst hinein. Ich möchte sagen, so wie er in eine bestimmte Leibesgröße hineinwächst. Internationalismus hat man nicht in dieser Art. Internationalismus lässt sich eher vergleichen mit jenem Gefühl, das wir gewinnen, wenn wir uns der schönen Natur gegenüber sehen, wozu wir zur Liebe, zur Verehrung, zur Anerkennung getrieben werden dadurch, dass wir es anschauen, dadurch, dass es seinen Eindruck auf uns macht, dadurch, dass wir in Freiheit uns ihm hingeben, während wir in das eigene Volk hineinwachsen, weil wir gewissermaßen ein Glied von ihm sind. lernen wir die anderen Völker kennen. Sie wirken, ich möchte sagen, auf dem Umwege des Erkennens, des Verstehens zu uns. Wir lernen sie nach und nach verständnisvoll lieben, und in der Masse, indem wir die Menschheit in ihren verschiedenen Völkern auf ihren verschiedenen Gebieten verständnisvoll lieben können, in der Masse wächst unser Innerer. Internationalismus. Es sind durchaus zwei verschiedene Quellen in der menschlichen Natur, die zugrunde liegen dem Nationalismus und dem Internationalismus. Der Nationalismus ist die höchste Ausbildung des Egoismus. Der Internationalismus ist dasjenige, was in uns immer mehr und mehr hereindringt, wenn wir uns verständnisvoller Menschenauffassung hingeben können. Man wird in diesem Lichte das menschliche Zusammenleben ansehen müssen über die zivilisierte Erde hin, namentlich wenn man zu einem richtigen Verständnis desjenigen kommen will, was im Internationalismus und Nationalismus aufeinander stößt, muss man doch auch dann, wenn das wirtschaftliche Leben zu begreifen gesucht wird, zurückweisen auf die oben genannten zwei Impulse in der menschlichen Seele, was wir als das dreifach gegliederte Lebenselement des Menschen in diesen Vorträgen angeführt haben. Es führt uns zurück auf die beiden eben charakterisierten Impulse in der menschlichen Seele. Sehen wir uns das Wirtschaftsleben zum Beispiel an. Wir wollen es je nachher betrachten minus, wie es alles nationale und internationale Zusammenleben der Menschen durchsetzt. Sehen wir uns dieses Wirtschaftsleben an. Wir blicken auf dieses Wirtschaftsleben so, dass wir seinen Ausgangspunkt anerkennen müssen eigentlich im menschlichen Bedarf, in der Konsumtion, dass der menschliche Bedarf befriedigt werde. Das ist schließlich im Grunde die Aufgabe des Wirtschaftslebens. Zur Befriedigung des menschlichen Bedarfes haben Produktion und Warenzirkulation, Verwaltung, menschlicher Verkehr und dergleichen zu sorgen. Auch da können wir uns fragen, was liegt aus der menschlichen Natur heraus dem Bedarf der Konsumtion zugrunde? Der Egoismus hegt dem Bedarf der Konsumtion zugrunde. Und es handelt sich darum, dass man dieser Tatsache das nötige Verständnis entgegenbringt. Dann wird man nicht für das Wirtschaftsleben die Frage aufwerfen, wie ist der Egoismus zu überwinden, minus sondern, wie ist es dem Altruismus möglich, den berechtigten Egoismus zu befriedigen? Vielleicht klingt diese Frage weniger idealistisch, aber wahr ist sie. Man sieht aber sogleich, wenn man auf die Produktion hinsieht, durch die die Konsumtion befriedigt, durch die der Konsumtion entsprochen werden soll, dass da etwas anderes notwendig ist. Derjenige, der produzieren soll, er ist ja selbstverständlich zu gleicher Zeit auch ein Konsument. Er hat notwendig, die gehaltenen Vorträge haben es ausgeführt, minus, dass er Verständnis habe nicht nur für den Produktionsprozess, sondern für das Leben seiner Mitmenschen, so dass er seinem Produktionsprozess sich so hingeben könne, wie es entspricht dem Bedürfnis seiner Mitmenschen. Hinschauen muss der Mensch können, sei es mittelbar oder unmittelbar durch Einrichtungen, von denen wir gesprochen haben, auf das, was die Menschen bedürfen in der Konsumtion. Dann muss der Mensch aus diesem hingebungsvollen Verständnisse auch dieser oder jener Produktion, die gerade in seinen Fähigkeiten liegt, sich widmen können. Man braucht das nur zu schildern. Dann wird man, wenn es auch auf diesem Gebiete trocken und nüchtern erscheint, den eigentlichen Motor der Produktion sehen müssen in der hingebungsvollen Liebe an die menschliche Gesellschaft. Und ehe man nicht begreifen wird, dass die Produktion nur dadurch in sozialer Weise geregelt werden kann, dass Grundlagen geschaffen werden durch Geistes- und Rechtsleben, aus denen sich in die menschliche Seele hineingieße, wegen des Interesses für ihre Mitmenschen, wegen des Interesses für das Leben, hingebungsvolle Liebe für ihre Produktionszweige, eher wird man nichts Positives sagen über die eigentliche Aufgabe des sozialen Problems. Zwischen beiden drei Zwischen, ich möchte sagen, der egoistischen Konsumption und der Liebe durchwalteten Produktion steht die wahren Minus. Die Güterzirkulation, die den Ausgleich zwischen beiden schafft, schafft heute durch den Zufall des Marktes, durch Angebot und Nachfrage, schaffen soll in der Zukunft durch eine menschliche Assoziation, welche die Vernunft an die Stelle des Zufallsmarktes setzt, sodass Menschen Dasein werden, deren Angelegenheit es sein wird, aus der Beobachtung der Konsumptionsbedürfnisse heraus die Produktion einzurichten, sodass der Markt bestehen wird in dem, was die Vernunft der betreffenden Organisation aus der Produktion heraus für die Konsumption, die zuerst richtig erkannt und beobachtet wird, zu schaffen in der Lage sein wird. Man wird sich auf diesem Felde durchaus aller Schlagworte entschlagen und auf die Wirklichkeiten eingehen müssen. Nun aber, wer sollte es nicht sehen, hat die neuere Zeit immer mehr und mehr etwas hervorgebracht, das auftreten musste, als der Horizont der Menschen immer weiter und weiter über die Erde sich verbreitete. An die Stelle der alten Nationalwirtschaften, der Wirtschaft auf engeren Territorien, ist die Weltwirtschaft getreten. Allerdings ist diese Weltwirtschaft zunächst bloß als eine Art Forderung vorhanden. Gewiss, diese Forderung hat sich so weit ausgebildet, dass fast an jedem Orte der zivilisierten Welt Produkte verbraucht werden, die an anderen Orten, gleichgültig ob es das gleiche oder ein anderes Land ist, dieser zivilisierten Welt produziert werden. Aber auch auf diesem Gebiete ist das menschliche ideelle Erfassen, ist die menschliche Seelenstimmung dem nicht nachgekommen, was als eine Weltenforderung aufgetreten ist. Überall sehen wir, wie es dringende Forderung der neueren Zeit ist, der Weltwirtschaft Rechnung zu tragen, Einrichtungen zu treffen, unter denen die Weltwirtschaft möglich ist. Unter welchen Bedingungen ist allein die Weltwirtschaft möglich? Das kann man wahrlich nur einsehen, wenn man zunächst seinen Blick darauf richtet, wie sich, und ich habe das im gestrigen Vortrage ausgeführt, die soziale Ordnung gegen die Zukunft hin gestalten muss, wenn an die Stelle der alten Gewaltgemeinschaft, Gewaltgesellschaft, der gegenwärtigen Tauschgesellschaft, die Gemeingesellschaft tritt. Das ist eben die Gesellschaft, in welcher von den Assoziationen, durch die Verträge der Assoziationen produziert wird. Wenn man das wirklich geltend macht, worin zeigt sich dann der reale Unterschied einer solchen Gemeingesellschaft von der bloßen Tauschgesellschaft, die heute noch vielfach die herrschende ist? Der Unterschied zeigt sich darin, dass es in der Tauschgesellschaft vorzugsweise der Einzelne oder die einzelne Gruppe mit dem anderen Einzelnen oder der anderen Gruppe zu tun haben. Wofür interessieren sich dann diese andere Einzelne oder diese Gruppe in ihrem Verhältnis zueinander, ob sie Konsumenten sind, ob sie Produzenten sind, ihre Produktion, ihre Konsumption stehen gewissermaßen durch einen Abgrund voneinander getrennt durch den Zufallsmarkt, und der Zufallsmarkt vermittelt die Warenzirkulation, vermittelt den Handel, wie man auch sonst, in berechtigter oder unberechtigter Weise, über die Herrschaft des Kapitals, der Arbeit und dergleichen, über Bedeutung des Kapitals und Bedeutung der Arbeit spricht. Man muss sagen, das Wesentliche für unsere Tauschgesellschaft ist, dass das Herrschende die Warenzirkulation ist. Die ist es, welche die Brücke baut zwischen der Produktion und der Konsumption, während Produktion und Konsumption durch den Abgrund des Marktes voneinander geschieden sind, sodass sie nicht durch die Vernunft miteinander vermittelt sind. Was wird in der Gemeingesellschaft an die Stelle der herrschenden Zirkulation treten? Das ganze Gebiet des Wirtschaftslebens wird in das Interesse jedes Wirtschaftenden hereingezogen. Während sich heute der Wirtschaftende zu interessieren hat, wie er seine Produkte bekommt oder seine Produkte absetzt, dafür zu sorgen hat, aber aus Interesse an sich selber, wird es in der Gemeingesellschaft zu sein müssen, dass jeder Wirtschaftende ein volles Interesse für Konsumption, Handel und Produktion habe, das heißt, dass das gesamte Wirtschaften sich widerspiegle in den Wirtschaftsinteressen des Einzelnen. Das ist es, um was es sich bei der Gemeingesellschaft handeln muss. Sehen wir uns aber jetzt an, wie es sich mit dieser Gemeingesellschaft, die auch im einzelnen Staat heute durchaus noch eine Zukunftsforderung ist, in Bezug auf das internationale Problem verhalten müsse. Dieses internationale Problem, wie stellt es sich uns denn besonders mit Bezug auf das Wirtschaftsleben dar? Da können wir sehen, dass zwar die Weltforderung besteht nach Weltwirtschaft, dass sich aber innerhalb der gesamten Weltwirtschaft die einzelnen Nationalstaaten abgliedern. Diese einzelnen Nationalstaaten, ganz abgesehen von den anderen historischen Bedingungen ihres Entstehens, sie werden zunächst zusammengehalten durch das, was aus dem Egoismus der beisammenlebenden Menschen aufsteigt. Selbst im Edelsten des Nationalen, in Literatur, Kunst und so weiter, ist es die aus dem Egoismus aufsteigende Fantasie, die die Volksgruppen zusammenhält. Diese so zusammengehaltenen Volksgruppen stellten sich nun in das ganze Gebiet der Weltwirtschaft hinein. Und sie stellten sich besonders stark, immer stärker und stärker hinein im Laufe des 19. Jahrhunderts. Und dieses Hineinstellen erreichte seinen Höhepunkt im Beginn des 20. Jahrhunderts. Wollen wir charakterisieren, was da eigentlich geschah, dann müssen wir sagen, während noch andere Interessen, die vielmehr ähnelten der alten Gewaltgesellschaft, früher zwischen den Staaten herrschten, wurde das Prinzip der Tauschgesellschaft gerade im gegenseitigen Verkehre im internationalen Leben der Staaten vorwiegend, sodass ein Höhepunkt erreicht wurde im Beginne des 20. Jahrhunderts. Wie in den einzelnen Staaten produziert und konsumiert wurde, was an andere Staaten verabreicht oder von anderen Staaten bezogen wurde, das war durchaus hineinbezogen in den Egoismus der einzelnen Staaten. Dafür wurde nur geltend gemacht, wofür der einzelne Staat als solcher sich interessierte. Wie man gegenseitige Beziehungen auf wirtschaftlichem Gebiete zwischen den Staaten herstellte, das beruhte ganz und gar auf dem Handelsprinzip, das beruhte auf dem Prinzip, dass in der Tauschgesellschaft bezüglich der Warenzirkulation waltete, auf diesem Felde. Aber im Großen, da zeigte sich insbesondere, wie sich die bloße Tauschgesellschaft ad absurdum führen musste. Und das ad absurdum führen, das war im Wesentlichen eine der Hauptveranlassungen, Hauptursachen zu dem, was diese Weltkriegskatastrophe herbeigeführt hat. Es wird je nach gerade den Menschen immer klarer und klarer, dass dieser große Gegensatz bestand zwischen der Forderung nach Weltwirtschaft und dem Hineinstellen der einzelnen Staaten in diese Weltwirtschaft, die sich abschlössen, statt in ihren Grenzen die Weltwirtschaft zu fördern, durch Zölle und anderes, und das, was Ergebnis der Weltwirtschaft sein konnte, für sich in Anspruch nehmen. Wir als die Weltkriegskatastrophe bezeichnen. Gewiss mischen sich andere Ursachen hinein, aber das ist gerade eine der Hauptursachen. Und so wird es sich darum handeln, zu erkennen, wie gerade gegenüber dem internationalen Leben in allererster Linie nötig ist, dass die Möglichkeit gefunden werde, über die Grenzen hinüber nach anderen Prinzipien zu wirtschaften, als die der bloßen Tauschgesellschaft sind. Möglich muss es werden, gerade so wie in der Gemeingesellschaft der Einzelne das Interesse für Produktion, wo sie immer auftritt, das Interesse für Konsumtion, wo sie immer auftritt, haben muss, wenn er mitarbeiten will, wie er sich für das gesamte Gebiet der Wirtschaft, Warenkonsumtion, Warenproduktion, Warenzirkulation, interessieren muss, so muss es möglich sein, Impulse zu finden, durch die an jedes Staatsgebilde der Welt ein wirkliches inneres, wahrhaftiges Interesse haben könne für jedes andere Staatsgebilde, so dass nicht etwas anderes, dem Zufallsmarkt ähnliches sich gestaltet zwischen den Völkern, sondern ein wirklich inneres Verständnis zwischen den Völkern walte. Da kommen wir zu den tieferen Quellen dessen, was heute in der Abstraktheit in dem sogenannten Völkerbund gesucht wird, der ja darauf ausgeht, dass gewisse Schäden, die im Volkszusammenleben bestehen, korrigiert werden. Allein er entspringt aus demselben Prinzip, aus dem heute sehr vieles entspringt. Wer heute nachdenkt über die Schäden des Lebens, er denkt vielfach an die nächsten Korrekturen, durch die das eine oder andere ausgeführt werden kann. Da sieht einer, dass viel Luxus existiert, also will er den Luxus besteuern und dergleichen. Er denkt nicht daran, an die Quellen desjenigen zu gehen, um was es sich handelt, die Struktur des sozialen Zusammenlebens zu finden, durch die ein unmöglicher Luxus nicht entstehen kann. Dass man an solche Quellen gehen muss, das ist es aber, worauf es auch im Völkerleben ankommt. Daher wird man nicht durch irgendwelche Bestimmungen, die bloß korrigierend wirken sollen, zu einem internationalen innerlichen Zusammenleben kommen, sondern dadurch, dass man wirklich an die Quellen herangeht, durch die Volksverständnis gegenüber Volksverständnis gefunden werden kann. Nun, es kann kein Volksverständnis gefunden werden, wenn man bloß auf das eine hält, das sich gewissermaßen wie das Wachstum selber aus dem Menschen heraus ergibt, wenn man bloß auf dasjenige sieht, was, wie ich gezeigt habe, zum Nationalismus, zur Abschließung innerhalb der Volkheit führen muss. Was haben wir denn im geistigen Leben heute, das im Grunde einzig und allein einen internationalen Charakter trägt und ihn nur während dieses Krieges deshalb nicht verloren hat, weil die Menschen nicht imstande waren, ihn auf diesem Gebiete zu nehmen? Denn hätten sie ihn genommen, so hätten sie das Gebiet selber vernichten müssen. Was ist da, das wirklich heute über die ganze Erde eigentlich international ist? Nichts anderes im Grunde genommen, als das Gebiet der auf die äußere Sinneswelt gehenden Naturwissenschaft, die intellektualistische Wissenschaft. Ich habe in den Vorträgen gezeigt, wie die Naturwissenschaft intellektualistisch genannt werden muss, die hat einen internationalen Charakter angenommen. Und leicht war es zu bemerken in diesen Zeiten, wo so viel Unwahres in die Welt getreten ist, wenn irgendjemand der Wissenschaft das Leid angetan hat, sie im nationalen Sinne zu missbrauchen, so benahm er ihr sozusagen dadurch ihren wahren Charakter. Aber sieht man nicht auf der anderen Seite, gerade durch die Tatsache, die ich eben anführen musste, dass diese Art des Geisteslebens, die sich im Intellektualismus auslebt, nicht imstande war, ein internationales Leben zu begründen? Man sieht es, denke ich, klar genug, dass jene Ohnmacht, die ich von den verschiedensten Gesichtspunkten aus für diese intellektualistische Geistesrichtung geschildert habe, sich ganz besonders deutlich gezeigt hat in dem Verhältnis dieses intellektualistischen Geisteslebens zum Internationalismus. Die Wissenschaft war nicht imstande, so tiefe internationale Impulse in die Menschenseele hineinzugießen, dass diese standgehalten hätten gegenüber den furchtbaren Ereignissen der letzten Jahre. Und da, wo diese Wissenschaft auftreten wollte, soziale Impulse zu bilden wie im sozialistischen Internationalismus, Da hat sich gezeigt, dass dieser internationalistische Sozialismus sich auch nicht halten konnte, sondern zumeist ins nationale Fahrwasser abströmte. Warum? Weil er eben gerade von den alten Erbgütern der Menschheit nur den Intellektualismus übernommen hat und der Intellektualismus nicht stark genug ist, um ins Leben hineingestaltend zu wirken. Das ist es, was auf der einen Seite bezeugt, dass diese neuere wissenschaftliche Richtung, die zugleich mit Kapitalismus und Kulturtechnik heraufgekommen ist, zwar ein internationales Element enthält, aber zu gleicher Zeit bezeugt, wie ohnmächtig zur Begründung eines wirklichen internationalen Lebens der Menschheit sie ist. Demgegenüber muss nun geltend gemacht werden, was ich im vierten Vortrag über die geisteswissenschaftliche Richtung auseinandergesetzt habe, die auf der Anschauung, auf der Erkenntnis des Geistes beruht, diese Geistesanschauung. Sie beruht nicht auf äußerer Sinnesanschauung. Sie geht hervor aus der Entwicklung der eigenen Menschennatur. Sie sprießt aus dem heraus, woraus auch die Fantasie sprießt. Aber sie sprießt aus tieferen Tiefen der Menschennatur heraus. Deshalb erhebt sie sich nicht bloß zu den individualistischen Gebilden der Fantasie, sondern zu dem objektiven Erkenntnisgebilde der geistigen Wirklichkeit der Welt. In dieser Beziehung wird ja diese Geistanschauung heute noch vielfach missverstanden. Die sie nicht kennen, die sagen, ja, was auf diese Weise durch die Geistesanschauung gefunden wird, das ist ja nur subjektiv. Das kann niemand beweisen. Minus die mathematischen Erkenntnisse sind auch subjektiv und sind nicht beweisbar. Und niemals kann man durch Übereinstimmung der Menschen mathematische Wahrheiten erhärten. Wer den pythagoreischen Lehrsatz kennt, der weiß, dass er richtig ist, und wenn ihm Millionen Menschen widersprechen würden, so kommt auch zu einem innerlich objektiven, was mit Geisteswissenschaft hier gemeint ist. Aber es nimmt denselben weg, den die Fantasie nimmt, und steigt höher hinauf, wurzelt in objektiven Tiefen der Menschennatur und steigt bis zu objektiven Höhen hinauf. Daher erhebt sich diese geistige Anschauung über alles, was sonst als Fantasie die Völker durchglüht. Und gleichzeitig wird in diesem oder jedem Volke aus diesen oder jenen Sprachen heraus diese Geistesanschauung gesucht. Sie ist an uns dieselbe, durch alle Menschen hindurch, über die ganze Erde hin, wenn sie nur tief genug gesucht wird. Daher begründet diese Geistesanschauung, von der ich zeigen musste, dass sie wirklich gestaltend in das praktische, in das soziale Leben eingreifen kann, zugleich die Möglichkeit, einzugreifen in das internationale Leben, ein Band zu sein von Volk zu Volk, seine Dichtung, die Eigentümlichkeiten auch seiner übrigen Kunstgebiete wird ein Volk auf individualistische Art hervorbringen. Aus dem Individualismus des Volkes heraus wird für die Geistanschauung etwas entstehen, was ganz gleich ist dem, was irgendwo anders entsteht. Die Grundlagen, aus denen die Dinge hervorgehen, sind an verschiedenen Orten, worin sie zuletzt ihre Ergebnisse finden. Das ist über die ganze Erde hin gleich. Es reden heute viele Menschen vom Geiste. Sie wissen nur nicht, dass der Geist erklärt werden muss. Wenn er aber erklärt wird, dann ist er etwas, was nicht Menschen trennt, sondern Menschen verbindet, weil es zurückgeht bis auf das innerste Wesen des Menschen, indem ein Mensch dasselbe hervorbringt wie der andere Mensch, indem ein Mensch den anderen Menschen völlig verstehen kann. Dann aber, wenn man wirklich, was sonst nur individualistisch in der einzelnen Volksfantasie zum Ausdrucke kommt, bis zur Geistanschauung vertieft, dann werden die einzelnen Volksoffenbarungen nur mannigfaltige Ausdrücke sein für das, was in der Geistanschauung eine Einheit ist. Dann wird man über die ganze Erde hin bestehen lassen können die verschiedenen Volksindividualitäten, weil nicht eine abstrakte Einheit zu herrschen braucht, sondern weil sich das konkrete Eine, das gefunden wird durch die Geistanschauung, in der mannigfaltigsten Weise wird zum Ausdruck bringen lassen, und dadurch werden sich in dem Geistigen einen die vielen verstehen können. Dann werden sie aus ihrem vielartigen Begreifen des Einheitlichen die Möglichkeit finden von Satzungen für ein Bündnis der Nationen, dann wird aus dem Geisteszustand, aus der geistigen Verfassung heraus auch die Rechtssatzung entstehen können, welche die Völker verbindet, und dann wird Platz greifen in den einzelnen Völkern, was bei jedem einzelnen Volke sein kann, Interesse für Produktion und Konsumption anderer Völker, dann wird, was Geistesleben der Völker, was Rechtsleben der Völker ist, das Verständnis für andere Völker über die ganze Erde hin wirklich entwickeln können, so wird man entweder auch auf diesem Gebiete zum Geiste übergehen müssen, oder man wird darauf verzichten müssen, mit noch so gut gemeinten Satzungen etwas Besseres zu schaffen, als bisher dagewesen ist. Gewiss, heute reden in Begreifliche ihrem Unglauben an die Wirkung eines solchen Geistigen, aber eigentlich deshalb, weil sie nicht den Mut haben, an dieses Geistige heranzugehen. Man macht ja diesem Geistigen wahrhaftig das Leben recht schwer, aber da, wo es sich, trotzdem man ihm das Leben schwer macht, nur in kleinem Kreise entfalten kann, da zeigt es schon, dass es so ist, wie ich es eben jetzt dargestellt habe, hat man kennengelernt, irgendwo in einem der vorhin kriegführenden Staaten die Stimmung der Menschen, das, was die Menschen über andere feindliche Staatsangehörige gedacht haben, wie sie sie gehasst haben, hat man kennengelernt, wie wenig Internationales in einem solchen kriegführenden Gebiete war, dann hat man ein Urteil darüber, wie der, der vor ihnen spricht, der immer wieder und wiederum nach diesem Orte gekommen ist, den ich schon erwähnte in diesen Vorträgen, im Nordwesten der Schweiz, wo sich die Pflegestätte dieser hier gemeinten Geisteswissenschaft erhebt, das Göttanum, die Hochschule für Geisteswissenschaft. Was war das im Grunde genommen durch die ganzen Kriegsjahre hindurch für eine Stätte? An dieser Stätte haben immer durch die ganzen Kriegsjahre hindurch Menschen aller Nationen zusammengewirkt, ohne dass sie sich im geringsten weniger verstanden hätten während dieser Zeit als früher, wenn sie auch manche unnötige oder nötige Diskussion geführt haben. Dieses Verständnis, das hervorgegangen ist aus dem gemeinsamen Ergreifen einer Geistesanschauung, ist schon zur Wirklichkeit geworden, wenn es auch erst in einem kleinen Kreise zur Wirklichkeit geworden ist. Man kann sagen, das Experiment haben wir auf diesem Gebiete machen können. Wir haben zeigen können, dass die Menschen, die zu Zeiten dahin gehen wollten, andere Menschen verstehen können. Aber dieses Verständnis, es darf nicht durch ein abstraktes Hinweisen auf den Geist gesucht werden, sondern es muss gesucht werden im engsten, wirklichen sich Erarbeiten des Geistes. Davon will die heutige Menschheit noch wenig wissen, dass der Geist eigentlich erarbeitet werden müsse. Man redet ja vielfach auch heute vom Geiste, dass der Geist kommen müsste. Ich habe es gestern wieder erwähnt, und das, was bloß die materialistischen sozialen Forderungen sind, durchdringen müsse. Aber man hört nicht viel mehr, als dass an den Geist appelliert werden soll. Ja, wenn solche Menschen, die sonst ja ganz gutmeinend sind, auch einsichtig sind, auch vom sozialen Ethos durchdrungen sind, wenn solche Menschen sich nur das Folgende überlegen möchten, wenn sie sich nur sagen möchten, ja, wir haben allerdings den Geist gehabt, aber können wir denn an denselben Geist, den wir gehabt haben, heute appellieren? Dieser Geist hat uns ja gerade in die Lage hineingebracht, in der wir sind. Also brauchen wir nicht durch den alten Geist eine neue Lage. Die können wir nicht bekommen durch einen alten Geist. Das hat er gezeigt. Wir brauchen einen neuen Geist. Dieser neue Geist aber muss erarbeitet werden. Und erarbeitet werden kann er nur in dem selbstständigen Geist des Lebens. Daher stellen wir uns vor, wie? Denn das wird sie durch ihre eigene Notwendigkeit müssen, die Forderung nach Weltwirtschaft sich erfüllt, so wird innerhalb dieser Weltwirtschaft drinnen stehen soziales Gebilde neben sozialem Gebilde. Überall auf individuelle Art aus den Menschen, die in diesen Gebilden zusammenwohnen, geistiges und rechtliches hervorbringend. Aber dies, was da hervorgebracht wird auf individuelle Art, das wird gerade das Mittel sein, um die anderen sozialen Gebilde zu verstehen. Und es wird dadurch das Mittel sein, wirklich Weltwirtschaft zu treiben. Sonst aber, wenn solches Mittel nicht geschaffen wird, werden sich nur immer wiederum die sogenannten Nationalinteressen hineinstellen in die Weltwirtschaft und werden dasjenige, was aus dieser Weltwirtschaft herausgesogen werden kann, für sich in Anspruch nehmen. Da jeder das will ohne Verständnis für den anderen, wird notwendig wiederum Disharmonie auftreten müssen. Wie aber wird allein eine wirkliche Weltwirtschaft geführt werden können? Nur dadurch wird sie geführt werden können, dass sich nicht die geistige Organisation, die rechtliche Organisation der einzelnen Gebilde dieser Wirtschaft bemächtigen, denn die müssen ja individuelle Gestalt haben. Zur Allgemeinheit, zur Einheit dringen sie nur im geistigen Verständnis, indem sie erringen, was über die ganze Erde hin die andere Einheit ist. Dass diese Erde emanzipiert werde von den Individualismen, das ist über die ganze Erde hin die andere Einheit. Nun, ebenso wie es wahr ist, dass man, wenn man nur tief genug in die menschliche Natur hinuntergeht, mit der Entwicklung des Menschen, sehen bis zu einer objektiven Höhe hinaufsteigen kann, so dass man als Geistanschauung findet, was jede andere Nation findet, so muss man sagen, dass auch die menschlichen Konsumbedürfnisse über die ganze Welt hin nicht berührt werden von den einzelnen Nationalismen. Die menschlichen Bedürfnisse sind international, nur stehen sie polarisch gegenüber demjenigen, was das Internationale des Geistes ist. Das Internationale des Geistes muss das Verständnis liefern, muss in Liebe durchdringen können dieses Verständnis für die andere Nationalität, muss die Liebe ausdehnen können bis zur Internationalität im Sinne des vorhin Auseinandergesetzten. Der Egoismus aber ist ebenso international. Er wird nur eine Brücke schaffen können zu der Weltproduktion, wenn diese Weltproduktion aus einem gemeinsamen geistigen Verständnis, aus einer gemeinsamen geistigen Einheitsanschauung hervorgeht. Niemals werden aus den Volksegoismen heraus Verständnisse für die gemeinsame Konsumtion entstehen können, die auf dem gemeinsamen Egoismus beruht. Allein aber aus der gemeinsamen Geistanschauung kann sich das entwickeln, was nicht aus dem Egoismus, was schließlich aus der Liebe kommt, wie ich auseinandergesetzt habe, und was daher die Produktion beherrschen kann. Wodurch ist die Forderung nach Weltwirtschaft entstanden? Weil durch das Kompliziertwerden der menschlichen Lebensverhältnisse über die ganze zivilisierte Welt hin immer mehr und mehr sich die Konsumbedürfnisse der Menschen vereinheitlicht haben, sich immer mehr und mehr zeigt, wie über die ganze zivilisierte Welt hin die Menschen dasselbe bedürfen. Wie wird diesem einheitlichen Bedürfnisse ein einheitliches Produktionsprinzip erwachsen können, das über die ganze Welt hin für die Weltwirtschaft wirksam sein wird? Dadurch, dass man aufsteigt zum geistigen Leben, so wie es hier gemeint ist, zur wirklichen Geistanschauung, die mächtig genug ist, um zur gemeinsamen Weltkonsumtion die gemeinsame Weltproduktion zu schaffen. Dann aber wird der Ausgleich geschaffen werden können, indem Einheit des Geistes zur Einheit der Konsumtion hinwirkt. Dann wird der Ausgleich geschaffen werden in der Zirkulation, in der Vermittlung zwischen Produktion und Konsumtion. So muss man in das Innere des Menschen hineinschauen, wenn man erkennen will, wie über die ganze zivilisierte Erde hin wirklich aus vielen Organismen ein einheitlicher Organismus entstehen soll. Auf keine andere Weise kann sich dieser einheitliche Organismus aufbauen. Dieser einheitliche Organismus, der die Bedingungen enthalten soll, dass nun wirklich den sozialen Forderungen gemäß über die ganze Erde hin ein solcher organischer Zusammenhang geschaffen werde zwischen Produktion und Konsumption, dass das Stückchen Brot oder die Kohle, die ich brauche für den einzelnen Haushalt oder für den einzelnen Menschen, wirklich den sozialen Forderungen entspricht, die heute im Unterbewusstsein der Menschheit geltend sind. Ich weiß sehr gut, dass, wenn man die Dinge auch in eine solche Betrachtungssphäre rückt, viele sagen, ja, das ist aber Idealismus, das erhebt sich in idealer Höhen, minus aber. In diesen findet man einzig und allein, was der treibende Motor für die äußere Vielheit ist, und gerade aus dem Grunde, weil die Menschen nicht nach den Motoren gesucht haben, die nur auf diese Weise gefunden werden können. Deshalb sind wir in die sozialen Zustände und in die politischen Zustände der Gegenwart über die ganze zivilisierte Welt hineingekommen. Nicht früher, als bis man sagen wird, diejenigen, welche sich damit befassen, wirklich die innerlich treibenden Kräfte für den sozialen einzelnen Organismus und für den sozialen Organismus der Welt zu schaffen, die sind die wahren Praktiker, während diejenigen, die sich oftmals Praktiker nennen, nur rudimentär ihr wahres Gebiet kennen und deshalb abstrakt sind. Nicht eher, als bis man das erkennen wird, wird die soziale Frage auf einem gesunden Boden stehen können. Einer derjenigen, dem es auch, nun vor recht langer Zeit, ernst war, der hat, als er auf einem gewissen Gebiete des menschlichen Lebens gesprochen hat, darauf aufmerksam gemacht, dass die sogenannten Idealisten nicht gerade diejenigen sind, die nicht wissen, wie sich Ideale zu wirklichem Leben verhalten. Er hat es empfunden, wie unsinnig es ist, wenn sogenannte Praktiker kommen und dem Idealisten sagen, ja, deine Ideale sind sehr schön, aber die Praxis fordert ganz anderes. Der einzig wirkliche Tatbestand ist der, dass die Praxis dieser Ideal gerade fordert, wenn sie eine wirkliche Praxis werden soll. Und das verhindert die Verwirklichung dieser Ideale, dass diese angeblichen Praktiker diejenigen sind, die sie nicht verwirklichen lassen, weil sie zu bequem dazu sind oder ein anderes Interesse haben, sie nicht verwirklichen zu lassen. Und derselbe Mann, der hat gesagt, dass Ideale im Leben nicht unmittelbar anwendbar sind, das wissen wir ebenso gut wie die anderen. Nur wissen wir, dass das Leben da geformt werden muss nach diesen Idealen. Diejenigen aber, die sich davon nicht überzeugen können, die zeigen nichts anderes, als dass das Leben in seiner Gestaltung eben auf ihre Mitwirkung nicht mehr gerechnet hat, und so möge man ihnen wünschen, dass sie zur rechten Zeit Regen und Sonnenschein und wenn möglich eine gute Verdauung bekommen. Das ist es, wodurch das Verhältnis des oftmals verketzerten Idealismus zu der wirklichen Lebenspraxis charakterisiert werden soll, dass sie brauchen, wenn sie eine Brücke bauen wollen, eine Aufgabe, die durchaus nach nicht materiellen Ideen auch die Ingenieurkunst meistert, wie zuerst die ganze Brücke ideell sein muss, und gerade dann, wenn sie gut ideell errechnet ist, eine wirkliche praktische Brücke werden kann, so muss das, was aus Idealismus sich gestalten soll, aus innerem praktischem Sinn heraus eine praktische Idee sein, und man muss den Instinkt, das Gefühl dafür haben, wie man eine solche objektive Gesetzmäßigkeit in die wirkliche Lebenspraxis hineinzutragen hat, dann wird man auch nicht mehr fragen, wie trägt man diese Dinge in die Lebenspraxis hinein. Minus dann wird man wissen, wenn genügend Menschen da sind, die die Dinge verstehen, dann wird durch diese Menschen und ihre Handlungen die Sache unmittelbar praktisch. Man hört heute vielfach, ja, diese Ideen sind ja vielfach sehr schön, und sogar verwirklicht gedacht wären sie sehr schön. Aber die Menschen sind ja noch nicht reif dazu. In ihrer Masse seien die Menschen noch nicht reif dazu. Minus ja. Was heißt denn das eigentlich, wenn man sagt, die Menschen in ihrer Masse seien noch nicht reif? Wer das Verhältnis der Idee zur Wirklichkeit kennt, wer das praktische Leben nach seinem Wirklichkeitscharakter durchschaut, der denkt anders über diese Menschen, der weiß, dass genügend Menschen in der Gegenwart sind, welche, wenn sie nur tief genug in ihr Inneres hineingehen, volles Verständnis aufbringen können für das, um was es sich hier handelt. Was abhält, ist zumeist nur die Mutlosigkeit. Die Energie fehlt, zu dem wirklich vorzudringen, bis zu dem man vordringen könnte, wenn man nur volles Selbstbewusstsein in sich ausbilden könnte. Was uns vor allen Dingen Not tut, das ist etwas, was im Grunde genommen jeder einzelne Mensch heute bei sich selber korrigieren könnte, wenn er nur genügend auf die Wirklichkeit hinschaute. Aber während man auf der einen Seite in Materialismus verfällt, sogar sich gefällt im Materialismus, ist man auf der anderen Seite in die Abstraktheit verliebt, in allerlei abstrakte und intellektuelle Sätze, und will durchaus nicht in die Wirklichkeit eindringen. Schon im äußeren Leben glaubt man heute, praktisch zu sein. Aber man gibt sich nicht Mühe, die Dinge wirklich so anzusehen, dass man sie in ihrem Wirklichkeitscharakter erkennen konnte. Wer heute zum Beispiel irgendeine Behauptung vorgesetzt bekommt, der gibt sich dieser Behauptung hin. Er nimmt nur den abstrakten Inhalt. Da kann er sich gerade vom Leben entfernen, nicht etwa immer mehr dem Leben nähern. Wenn heute einer einen schönen Leitartikel liest, so ist darüber zu sagen, dass heute einen schönen Leitartikel schreiben keine besondere Schwierigkeit ist. Denn so viel ist gedacht worden in der modernen Zivilisation, dass man sich nur einige Routine zu erwerben braucht. So kann man Phrase an Phrase setzen. Nicht darum handelt es sich, dass man mit dem wortwörtlichen Inhalt von etwas heute einverstanden ist, sondern dass man sich ein Urteil darüber erwirbt, wie diese Inhalt zusammenhängt mit der Wirklichkeit. Da ist aber vieles in der Gegenwart nach der Richtung hin zu korrigieren, dass man sagen muss, nach Wahrheit sollten die Menschen heute vor allen Dingen verlangen, nach jener Wahrheit, die sie mutvoll der Wirklichkeit entgegenträgt. Dafür zwei Beispiele. Sie können in mancher Statistik, sagen wir über die Balkanstaaten, lesen. Die Menschen unterrichten sich ja heute über die Verhältnisse der Außenwelt, beurteilen irgendeine weltpolitische Lage oder dergleichen durch Statistiken minus. So und so viele Griechen, so und so viele Serben, so und so viele Bulgaren. Und da kann man dann errechnen, welches die berechtigten Ansprüche des griechischen Elementes, des bulgarischen Elementes, des serbischen Elementes sind. Sieht man dann etwas genauer nach. Das heißt, verbindet man, was man als abstrakt Serben der Griechen in Mazedonien mit der Erfahrung, dann entdeckt man vielleicht, dass der Vater als ein Grieche, der eine Sohn als ein Bulgare, der zweite Sohn als ein Serbe eingetragen ist. Nun möchte man wissen, wie das mit der Wahrheit herauskommt. Kann die Familie wirklich so beschaffen sein, dass der Vater ein Grieche, der eine Sohn ein Bulgare, der zweite ein Serbe ist? Erfährt man wirklich etwas über die Wirklichkeit, wenn man eine aus solchen Voraussetzungen gemachte Statistik hat? Das meiste, das heute in der Welt in Statistiken zusammengestellt ist, beruht auf solchen Zusammenstellungen, insbesondere im geschäftlichen Leben sehr häufig, deshalb, weil die Menschen nicht das Bedürfnis haben, immer vorzudrängen von dem, was ihnen wortwörtlich gesagt wird, zum Inhalte des Wahren, der Wirklichkeit. Deshalb wird heute so vielfach vorbeigeurteilt, denn es wird nicht eingegangen auf die Dinge. Die Menschen sind zufrieden mit dem, was bloß als eine Oberschichte des Lebens die wahren Wirklichkeiten zudeckt, aber auf die wahren Wirklichkeiten losgehen, das ist die erste Forderung im Leben unserer Zeit, nicht zu schwatzen, ob die Menschen reif oder unreif seien, sondern gerade hinzudeuten auf das, was Hauptschäden sind. Die Menschen werden sie dann begreifen, wenn sich nur andere Menschen finden, die sich die Mühe nehmen, diese Hauptschäden aufzudecken und genügend stark darauf hinzuweisen. Oder, die Welt hat Anfang Juni 1917 gelesen. Ein Teil der Welt hat sich immerhin noch dafür interessiert, die Thronrede des damaligen österreichischen Kaisers Karl. In dieser Thronrede wird sehr zeitgemäß von Demokratie gesprochen, immer wieder von Demokratie. Nun, diese Thronrede, ich habe manches über sie gelesen, wie sich die Leute enthusiasmiert haben dafür, dass der Welt von Demokratie verkündigt werde. Wie schön es sei, dass da der Welt über Demokratie etwas gesagt wird. Nun, wenn man die Thronrede vom Anfang bis zum Ende nahm, bloß ihrem äußeren wortwörtlichen Inhalte nach, es war eine schöne Leistung, feuilletonistisch, wenn man sich bloß an dem Stil, an der Gestaltung der Sätze, wie sie das menschliche Wohlgefallen hervorrufen wollen, erfreuen will. Schön, aber man sehe die Wahrheit, da muss man das, was wortwörtlich ist, hineinstellen in sein Milieu. Da muss man fragen, wer redet das? In welcher Umgebung redet er das? Und da sieht man im uralten Krönungssonat, von allem Möglichen prunkend und von allem Möglichen glänzend, den mittelalterlichen Herrscher stehen, nicht einmal es verbergend vor dem, was in seinem Elaborat steht, umgeben von seinen glänzenden, goldbetressten Paladinen, das ganz Mittelalterliche, das, wenn es wahr gesprochen hat, anders gesprochen hat als von Demokratie. Was ist das Reden von Demokratie, wenn es noch so schön ist, wortwörtlich, in einem solchen Elaborat, eine weltgeschichtliche Lüge. Man muss von dem wortwörtlichen Inhalt der heutigen Dinge zurückgehen bis zur Anschauung der Wirklichkeit. Man muss nicht bloß mit dem Intellekt die Dinge auffassen, man muss eingehen auf die Anschauungen. Gerade das ist es, was Geisteswissenschaft fordert. Nicht ungestraft verkennt man die äußere Wirklichkeit. Wer richtig im geisteswissenschaftlichen Sinne, wie es hier gemeint ist, die geistige Wirklichkeit erkennen will, nur die geistige Welt sehen will, der muss sich vor allen Dingen absoluteste Wahrheit in der Sinneswelt angewöhnen, keiner Täuschung sich hinzugeben über dasjenige, was um ihn herum für seine fünf Sinne vorgeht. Gerade wer in den Geist eindringen will, muss seine gesunden fünf Sinne in Wahrheit anwenden, sich nicht der Fantasterei hingeben, der sich gerade sogenannte Geschäftsleute, viele Praktiker hingeben, die viel verehrt werden, der sich fast die ganze Welt hingibt. Was wir brauchen, ist nicht ein wehleidiges Jammern, dass die Menschen nicht reif seien. Was wir brauchen, ist ein Hinweisen darauf, wie wir wahr, innerlichst wahr werden müssen. Dann wird auch nicht das unwahre Gerede von dem Geiste und immer wiederum dem Geiste durch die Welt tönen. Dann wird auch nicht dieses unwahre Gerede von dem Unterschiede zwischen Recht und Moral durch die Welt tönen, sondern dann wird etwas tönen von einer Arbeit, die sich den Geist erarbeiten soll. Dann wird etwas tönen von dem, wie, wenn der Geist erarbeitet wird, die Menschen in einem solchen Zusammenhang leben werden, dass sie auch unter sich das gleiche Recht finden werden, und dann erst wird man davon reden können, wie die durchgeistigte und durchrechtete Wirtschaft eine wirkliche Gemeingesellschaft wird begründen können. Das ist viel notwendiger, dass man einsehe, es sind genügend Menschen da, die sich wenigstens nur innerlich zusammennehmen, solche Hinweise in sich selber begreifen zu können. Man soll nur nicht müde werden, diese Dinge immer wieder und wieder zu betonen. Man soll nur nicht glauben, dass wenn man sagt, der Geist soll herrschen minus, dieser Geist durch irgendeinen Zauber in die Welt kommen werde. Nein, durch die menschliche Geistesarbeit allein kann dieser Geist in die Welt kommen. Auch in dieser Beziehung handelt es sich darum, dass man wahr werde, dass man nicht immer wieder die Unwahrheit hinausstürmen lässt in die Welt, Geist müsse sein, sondern die Wahrheit hinausstürmen lässt, Geist wird nur sein, wenn Stätten da sind, in denen nicht bloß über die äußere Natur, nicht bloß im Sinne des Materialismus gearbeitet wird, sondern in denen eine Geistanschauung erarbeitet wird. Aus dieser Geistanschauung aber wird, das glaube ich, gerade in diesen Vorträgen gezeigt zu haben, die ja nur ein Versuch sein sollen, ein schwacher Versuch, hervorgehen auch ein wirkliches soziales Verständnis der Lebensgewohnheiten der Menschheit in der Gegenwart und in der nächsten Zukunft, dass die Menschen gerade in Bezug auf das Geistige und in Bezug auf das geistige Streben wahr werden, darum handelt es sich, denn der Geist kann nur auf dem Wege der Wahrheit gefunden werden. Es ist nur eine Ausrede, wenn man sagt, ja, die Menschen wissen es nicht. Minus beim Geistesstreben handelt es sich darum, dass, wenn der Lüge unbewusst gefolgt wird, diese Lüge ebenso schädlich in der Welt wirkt, wie wenn ihr bewusst gefolgt wird. Denn der Mensch hat in der Gegenwart die Verpflichtung, das Unterbewusste heraufzuheben, um die Unwahrheit auf allen Gebieten, auch auf dem Gebiete des Unterbewussten, auszutilgen. Fragenbeantwortung nach dem sechsten Vortrag. Zunächst ist hier eine Frage gestellt. Wie stellt sich Herr D.R. Steiner zur Zinswirtschaft und zum Arbeitsloseneinkommen? Ich habe, nicht in polemischer Form, aber in aufbauender Form ja darüber gehandelt in meinem Buch Die Kernpunkte der sozialen Frage. Mir ist vielfach vorgeworfen worden, dass der Zins nicht ganz geschwunden sei aus dem, was mir als soziale Struktur der menschlichen Gesellschaft vorschwebt, nun scheint es mir, dass es ehrlicher ist, auf den Boden der Wirklichkeit sich zu stellen und das Mögliche und Notwendige wirklich zu betonen, als auf irgendeinen nebulosen Boden, auf dem man bloß Forderungen aufstellt. Ich habe in meinen Kernpunkten der sozialen Frage versucht zu zeigen, dass ja durchaus das Arbeiten mit Kapital notwendig ist. Man kann nicht ohne Kapitalansammlungen große Betriebe schaffen, überhaupt im heutigen Sinne keine Volkswirtschaft zustande bringen. Ob nun dieses Kapital in Geldform gedacht wird oder in anderer Form, das ist ja eine Sache für sich. Die meisten Menschen begehen, indem sie sich über die soziale Frage hermachen, sehr häufig den Fehler, dass sie nur die Gegenwart gewissermaßen wie einen einzigen Augenblick ins Auge fassen und für diesen einzigen Augenblick nachdenken. Wie ist da das Wirtschaftsleben zu gestalten? Minus aber wirtschaften heißt zu gleicher Zeit, mit dem in einem gewissen Zeitpunkt gewirtschafteten eine Grundlage für das Wirtschaften der Zukunft schaffen, ohne dass man irgendwie eine Grundlage für die Zukunft schafft. Würde man die Kontinuität des Wirtschaftslebens nicht aufrechterhalten können. Das Wirtschaftsleben würde immer abreißen. Das begründet aber nicht Zins aus Zinserträgnissen, wohl aber Zinserträgnis, weil die Möglichkeit bestehen muss, dass immer in irgendeinem Zeitpunkt so viel gearbeitet wird, dass aus dieser Arbeit Leistungen entstehen, die auch einer zukünftigen Arbeit wieder dienen können. Das ist nicht zu denken, ohne dass der Betreffende für das, was er für die Zukunft leistet, eine Art von Äquivalent erhält, und das würde eine Art von Zins bedeuten. Ich hätte es auch anders nennen können, wenn ich hätte schmeicheln gewollt denen, die heute wettern über Zins im Einkommen. Aber es schien mir ehrlicher, die Sache so zu benennen, wie sie in der Wirklichkeit ist. Es ist notwendig, dass diejenigen, welche irgendetwas dazu beisteuern, das wird ja der einfachste Ausdruck für komplizierte Vorgänge sein, dazu, dass Kapital angesammelt, verwendet werden kann, dass diese ihre Arbeit, die sie aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart her in die Zukunft leisten, auf diese Weise in die Zukunft vergütet erhalten. Zins in der Form, wie ich es schildere in meinen Kernpunkten der sozialen Frage, ist nichts anderes als Vergütung desjenigen, was in der Gegenwart geleistet worden ist, für die Zukunft. Nun, bei solchen Dingen kommt aber natürlich immer in Betracht, was sonst im sozialen Organismus als ein notwendiges Glied mit enthalten ist. Es kommt beim Menschen zum Beispiel darauf an, dass er alle seine Glieder hat, denn sie wirken alle zusammen. So kann man ein Glied auch nur verstehen aus dem gesamten Menschen heraus. So ist es auch im sozialen Organismus, dass man das Einzelne nur aus dem Ganzen verstehen kann. Wenn Sie sich an das erinnern können, was ich mit Bezug darauf auseinandergesetzt habe, wie aufzufassen ist das Verhältnis des Bearbeitens von Produktionsmitteln, so werden Sie sehen, dass es sich dabei darum handelt, dass Produktionsmittel nur so lange etwas kosten, nur so lange verkäuflich sind, als sie nicht fertig sind. Sind sie fertig, bleiben sie allerdings bei dem, der die Fähigkeit hat, sie fertig zu bringen, dann aber gehen sie durch rechtliche Verhältnisse über, sind also nicht mehr verkäuflich. Dadurch wird auch für das Geldvermögen eine ganz bestimmte Wirkung herauskommen. Es kommt nichts darauf an, dass man Gesetze macht, das Geld solle keine Zinsen tragen, sondern es kommt darauf an, dass Ergebnisse herauskommen, die dem sozialen Organismus entsprechen. Dadurch wird das, was als Geldvermögen existiert, einen ähnlichen Charakter bekommen wie andere Güter. Andere Güter unterscheiden sich heute vom Gelde dadurch, dass sie zugrunde gehen oder verbraucht werden. Das Geld aber braucht nicht zugrunde zu gehen. Über längere Zeiträume geht es ja auch zugrunde, aber in kürzeren Zeiträumen nicht. Daher glauben manche Leute, auch in längeren Zeiträumen halte es sich. Es hat sogar Menschen gegeben, die haben Testamente gemacht, dass sie irgendeiner Stadt das oder jedes vermacht haben. Dann haben sie ausgerechnet, wie viel das nach ein paar Jahrhunderten ist. Das sind so große Summen, dass man dann damit die Staatsschulden eines sehr stark verschuldeten Staates zahlen könnte. Aber der Witz ist nur der, dass es dann nicht mehr da ist, weil es unmöglich ist, über so lange Zeiten das Geld in der Verzinsung zu erhalten. Dafür aber ist die regelrechte Verzinsung für kürzere Zeit aufrechtzuerhalten. Aber wenn im volkswirtschaftlichen Prozess das eintrete, dass tatsächlich Produktionsmittel nichts mehr kosten, wenn sie da sind, Grund und Boden tatsächlich Rechtsobjekte werden, nicht ein Kaufobjekt, nicht ein Wirtschaftszirkulationsobjekt, dann tritt für das Geldvermögen ein, dass es, ich habe es öfter ausgedrückt, nach einer bestimmten Zeit anfängt, einen üblen Geruch zu haben, wie Speisen, die verdorben sind und einen üblen Geruch haben, nicht mehr brauchbar sind. Einfach durch den wirtschaftlichen Prozess selber stellt es sich heraus, dass Geld seinen Wert verliert nach einem bestimmten Zeitraum, der durchaus nicht etwa ungerecht kurz ist, aber es ist ebenso. Dadurch sehen Sie, wie sehr dieser Impuls für den dreigliedrigen sozialen Organismus aus den Realitäten heraus gedacht ist. Wenn Sie Gesetze geben, so geben Sie Abstraktionen, durch die Sie die Wirklichkeit beherrschen wollen. Denken Sie über die Wirklichkeit, so wollen Sie die Wirklichkeit so gestalten, dass sich die Dinge so ergeben, wie sie dem tieferen Bewusstsein des Menschen entsprechen. Ebenso ist in einem solchen Organismus, wie ich ihn denke, durchaus nicht das arbeitslose Einkommen als solches enthalten. Nur muss man über diese Dinge auch klare Begriffe haben. Was ist denn schließlich ein arbeitsloses Einkommen? In diesem Begriff arbeitsloses Einkommen steckt ja sehr, sehr viel von Unklarheiten drinnen, und mit unklaren Begriffen kann man wahrhaftig keine Reformen durchführen. Sehen Sie, für denjenigen, der Arbeit bloß Holzhacken nennt, für den ist ganz sicher ein arbeitsloses Einkommen dasjenige, was jemand für ein Bild erhält, das er malt, und dergleichen. Es ist nur etwas radikal ausgesprochen. Aber so wird oftmals das sogenannte arbeitslose Einkommen durchaus beurteilt. Es setzt sich das, was wirtschaftliche Werte begründet, eben aus verschiedenen Faktoren im Leben zusammen. Es setzt sich zusammen erstens aus den Fähigkeiten der Menschen, zweitens aus der Arbeit, drittens aber auch aus Konstellationen, und es ist einer der größten Irrtümer, wenn man gar definiert hat, dass irgendein Gut, das in der wirtschaftlichen Zirkulation ist, nur kristallisierte Arbeit sei. Das ist es durchaus nicht. Über Arbeit habe ich mich ja in diesen Vorträgen ausgesprochen. Es kommt also darauf an, dass man überhaupt den Begriff der Arbeit nicht in irgendeiner Weise zusammenbringt, wie er heute vielfach zusammengebracht wird, mit dem Begriff des Einkommens. Sein Einkommen bekommt ja ein Mensch wahrhaftig nicht bloß dafür, dass er isst und trinkt oder sonst irgendwelche leiblichen oder seelischen Bedürfnisse befriedigt, sondern auch dafür, dass er für andere Menschen arbeitet. Also es ist der wirtschaftliche Prozess ein viel zu komplizierter, als dass man ihn mit so einfachen Begriffen sollte umfassen wollen. Leitet der Referent auch das Überbewusste, Trancezustände, Erleuchtung und so weiter aus dem Egoismus her? Nun, ich habe ja wohl deutlich bemerkbar gemacht, dass dasjenige, was ich die Quellen der geistigen Anschauung nenne, zwar den Weg macht, den die Dinge machen, die aus dem Egoismus kommen. Aber wenn zwei denselben Weg machen, so brauchen sie ja doch deshalb nicht aus demselben herzukommen. Es geht beides durch das Innere des Menschen. Aber das eine steigt aus objektiven Tiefen, habe ich gesagt, hervor und steigt zu objektiven Höhen empor. Nur möchte ich auch nicht missverstanden sein. Trancezustände sind ganz und gar kein Überbewusstes, sondern durchaus ein Unterbewusstes, ein sehr Unterbewusstes, viel unterbewusster als zum Beispiel irgendwelche Emotionen und dergleichen. Und manches, was man Erleuchtung nennt, was so von selber kommt, das ist zumeist auch ein sehr, sehr Unterbewusstes. Was ich als Überbewusstes auffassen würde, das finden Sie geschildert in meinem Buche Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? Punkt. Wie begründet der Vortragende die im gestrigen Diskussionsvotum geäußerte, von der Auffassung der modernen Nationalökonomie abweichende Ansicht, wonach nur der Grund und Boden produktiv sei, liegt diesem Ausspruch etwa nur eine andere? Ich habe nicht, glaube ich, irgendwie auch nur Veranlassung gegeben dazu, zu glauben, dass meine Meinung dahin gehe, dass nur der Grund und Boden produktiv sei. Mit diesem Begriff produktiv, unproduktiv und dergleichen ist es nicht ganz produktiv, viel zu wirtschaften, sondern es handelt sich bei den Dingen doch mehr darum, dass man nicht zu stark auf fertig gemachte Begriffe eingehe. Die Menschen reden heute viel zu sehr in Worten. Es kommt nicht darauf an, dass man solche Definitionen gebe, irgendetwas sei produktiv oder unproduktiv. Da kommt es immer darauf an, wie man das produktiv oder unproduktiv auffasst, sondern darauf kommt es an, dass man die Verhältnisse nach Zusammenhängen wirklich schildert. Und da versuchte ich gestern zu schildern, wie anders sich der Grund und Boden hineinstellt in den nationalökonomischen Prozess, als zum Beispiel die industrielle Produktion. Auf solche Schilderung, auf Charakteristik kommt es an, wenn man nur einmal sich klar werden wollte, wie viel dadurch Schaden angerichtet wird, namentlich in den Wissenschaften, dass man sich zu sehr an solche Definitionen oder Begriffsbestimmungen hält. Was man beschreibt, dafür braucht man ja nicht Begriffsbestimmungen. Es herrscht heute vielfach die Unsitte, dass jemand sagt, er sei über das oder jenes dieser oder jener Ansicht. Da muss man sich erst verständigen darüber, was er nun unter diesem Prädikat versteht. Wahrscheinlich nach langem Verständigen wird er darauf kommen, dass er dasselbe meint wie der andere, was zur wirklichen Produktion führt. Wenn ich das Produktion nennen will, was zu einem wirklichen Konsum führt. Wenn ich darüber spreche, so muss ich ja alle einzelnen Faktoren, von dem allerelementarsten bis zu dem kompliziertesten, ins Auge fassen. Da wird es zum Beispiel sehr schwierig, aufzusteigen von dem, was man doch allerdings in einem etwas weiteren Sinne die Wirtschaft der Tiere nennen könnte. Die Tiere essen und trinken ja auch. Also die haben, insofern sie nicht gezähmt sind, auch eine Art Wirtschaftsleben. Aber sie genießen in der Regel, was sie sich nicht sehr stark zuzubereiten brauchen. Die meisten Tiere nehmen, was schon da ist. Nun, für die ist die Natur produktiv, wenn wir den Ausdruck produktiv anwenden wollen. Vieles von dem, was der Mensch genießt, gehört ja auch auf diesen Boden. Wenn er schließlich Obst genießt, so ist das nicht viel entfernt, nur durch Verkehrs- und Besitzverhältnisse und dergleichen entfernt. Von der Art der Wirtschaft der Tiere, bei denen man aber sogar auch Ansätze zu Besitzverhältnissen finden könnte. Nun handelt es sich darum, jetzt weiter den Prozess zu verfolgen, wie der Mensch anfängt, dasjenige, was von der Natur hergegeben ist, zuerst zu verarbeiten, dann durch den Verkehr weiter in die Zirkulation zu bringen und so fort. Da beginnt eine Fortsetzung des Begriffes, der bei der Natur anfängt. Dann kommt man zu demjenigen, was Produktion für den äußersten Luxus ist, was nicht mehr wirklichen Bedürfnissen entspricht. Das heißt, gerechtfertigten oder vernünftigen Bedürfnissen entspricht. Ja, den Begriff, das sei produktiv oder nicht produktiv, irgendwie zu begrenzen, das ist durchaus etwas, was im Grunde genommen zuerst ins Nebulose führt. Selbstverständlich kann man, wenn man es liebt, sich in solchen nebulosen Begriffen zu bewegen, lange darüber diskutieren, wie die Physiokraten gemeint haben, dass nur die Bearbeitung des Bodens produktiv sei. Man kann dagegen setzen, auch wenn jemand Handel treibt, so ist das produktiv, und kann sehr schöne Beweise dafür erbringen. Der Fehler ist der, dass man eine Definition aufstellt. Das ist unproduktiv. Das ist produktiv. Minus, sondern man muss den ganzen Vorgang des Wirtschaftslebens wirklich sachgemäß überschauen können. Also ich bitte, dies, was ich vorgebracht habe, nicht so aufzufassen, als wenn es auch hineinfallen sollte in eine solche Art des Definierens, sondern es sollte eine sachgemäße Schilderung dessen sein, was im Wirtschaftsleben wirklich vorgeht. Und da glaube ich, in der Tat hingewiesen zu haben auf einen sachlichen Unterschied, wie sich in den Wirtschaftsprozess anders hineinstellt Grund und Boden als zum Beispiel, sagen wir, industrielle Produktionsmittel, Maschinen und dergleichen. Aber auch anders stellt sich in den Wirtschaftsprozess hinein, was auf der Grundlage des Grund und Bodens ist, als zum Beispiel der Handel. Man braucht weder einseitiger Merkantilist zu sein, noch einseitiger Physiokrat, man wird einsehen müssen, dass in dem Augenblick, wo man versessen ist auf solche Dinge wie produktiv, unproduktiv, dann eben solche einseitigen Ansichten wie Merkantilismus, Physiokratismus und so weiter zustande kommen. Das sollte gerade hier vertreten worden sein, dass man sich nicht auf Einseitigkeiten stellt, sondern auf Allseitigkeit stellt. Nun wurde noch eine Frage gestellt, dass Altruismus, Egoismus, Liebe, psychologisch aufgefasst, im Grunde genommen an und dasselbe sind, und dass daher das eine oder das andere nicht überwunden zu werden braucht. Ja, inwiefern der Begriff des Überwindens ein falscher ist, habe ich ja im Vortrag selber ausgeführt. Aber es ist eine große Gefahr, wenn man diesen Begriff der Einheit von allem Möglichen aus dem Konkreten ins Abstrakte hineintreibt. Da handelt es sich nur dann wiederum darum, was man für eine Abstraktion im Auge hat. Sehen Sie, man muss sich klar darüber sein, dass man, wenn man im Abstrakten stehen bleibt, und dieser Frage liegt eine sehr abstrakte Denkweise zugrunde minus, dann im Grunde genommen mit der einen Behauptung recht hat und auch mit der entgegengesetzten Behauptung recht hat. Menschen, die im Konkreten denken, die wissen den Ausspruch Goethes sehr zu schätzen. Man kann eigentlich die Wahrheit nicht unmittelbar in einem Worte oder in einem Satze aussprechen, sondern man spricht das eine aus, spricht das andere aus, und die Wahrheit wird am Problem gewonnen, das zwischen beiden liegt. Man muss dann ein lebendiges Verhältnis zur Wahrheit gewinnen können. Es gibt Leute, die sind als Mystiker darauf versessen, zu definieren. Sie tragen Gott in sich selber. Der Gott sei im Inneren des Menschen. Das Göttliche sei im Inneren des Menschen. Sie finden dies als die einzig mögliche Definition. Andere finden diese Definition ganz falsch. Sie sagen, Gott erfüllt alles und wir als Menschen sind in Gott. Ja, es gibt genau ebenso gute Beweise für das eine, wie es gute Beweise gibt für das andere. Aber da gilt eben der göttliche Satz, die Wahrheit liegt mittendrin zwischen den entgegengesetzten Behauptungen, gerade so wie der wirkliche Baum mittendrin liegt zwischen zwei fotografischen Aufnahmen, die ich von der einen oder von der anderen Seite mache. In dieser Beziehung muss man geradezu auf die Gefahren des einseitigen Denkens hinweisen. Es kommt gar nicht darauf an, ob jemand sagt, Altruismus, Egoismus, Liebe seien an und dasselbe, und deshalb braucht es nicht überwunden zu werden. Wie gesagt, wie es mit dem Überwinden steht, habe ich ja im Vortrag selber auseinandergesetzt. Aber darum handelt es sich, dass man wirklich, wenn so etwas auseinanderzusetzen ist, versucht, wie ich es immer tue, die Sätze sorgfältig zu formulieren. Ich habe durchaus hier nicht irgendwie behauptet, dass man nicht, wenn man nach einer gewissen Einheit hinstrebt, zu einer Vereinheitlichung von Egoismus und Liebe oder Egoismus und Altruismus kommen könne. Man braucht nur bis zu dem nötigen Abstraktum aufzusteigen. Dann kommt man dazu. Aber im äußerlichen konkreten Leben unterscheiden sich Egoismus und Altruismus eben doch so, dass man sagen kann, wie ich im Vortrage gesagt habe, bewusst gesagt habe, sie sind die zwei Antriebe, aus denen der Mensch heraus handelt. Wenn ich sage, da oben auf diesem oder jenem Berge, da ist eine Quelle, und zwei Stunden davon, da ist eine andere Quelle, aus diesen zwei Quellen wird die Wasserleitung von irgendeinem Orte gespeist. So lässt sich dieses vergleichen mit dem, was ich heute gesagt habe über Egoismus und Liebe. Ich habe auf die zwei Quellen hingewiesen. Dann darf niemand hinweisen und sagen, ja, sieh einmal, in der einen Quelle ist Wasser, in der anderen auch. Es ist ja dasselbe. Minus es handelt sich darum, dass, wenn man pedantisch auf das Abstraktum besteht, man überall dasselbe sehen kann. Aber gerade beim Einheitssuchen handelt es sich darum, dass man zum Beispiel so etwas versteht wie die göttische Metamorphose. Wenn man die göttische Metamorphose verfolgt, so weiß man, wie Goethe zeigt, dass das grüne Pflanzenblatt und das rote Blumenblatt ein und dasselbe ist, nur das eine umgewandelt aus dem anderen. Aber er weiß zu gleicher Zeit, dass die beiden, indem sie dasselbe sind, zu gleicher Zeit ein mannigfaltiges, ein verschiedenes, ein unendlich gestaltetes sind. Darauf kommt es an, dass man sich im Einheitssuchen immer bewusst werde, wie im konkreten Leben das Einheitliche immer zur Vielheit hin variiert, und dass man im Streben nach Einheit wissen muss, nicht die Vielheit zu übersehen. Es gibt eine Gesellschaft, die sich die Theosophische Gesellschaft nennte. Die Theosophische Gesellschaft spricht davon, dass sie die Einheit in allen Religionsbekenntnissen suche. Alle Religionsbekenntnisse entspringen aus den anderen heraus, seien im Grunde genommen an und dasselbe. Sie lehrt, alle Religionsbekenntnisse enthalten an und dasselbe. Mir ist diese Behauptung immer erschienen, wie wenn jemand behauptet, er wolle das, was auf dem Tisch steht, nur nach seiner Einheit charakterisieren. Man braucht nur eine Abstraktion zu wählen, sagen wir Speisezusatz, Speisezusatz. Das ist Salz, das ist Pfeffer, das ist auch Paprika. Ja, gewiss, alles ist ein und dasselbe, nämlich Speisezusatz. Aber wenn man, statt dass man die Suppe salzt, sagt, oh, es ist dasselbe, Speisezusatz. Wenn ich Pfeffer nehme minus, so werden sie nicht sehr zufrieden damit sein. So handelt es sich auch darum, dass man nicht eine solche Einheit, wie die, die von der Theosophischen Gesellschaft dogmatisch tradiert wird, als alle Religionsbekenntnisse enthalten an und dasselbe hinnimmt. Mir erschien immer diese Einheit der Religionen der Theosophischen Gesellschaft wie die Behauptung, Pfeffer, Salz und Paprika seien an und dasselbe. Wie gesagt, ich erkenne durchaus an das berechtigte Streben nach Einheit, aber dieses berechtigte Streben nach Einheit darf nicht zum Abstrahieren von der Wirklichkeit kommen. Nun ist noch eine Frage hier. Dombau von Baden. Es gehört Nationales zu allem geistig und kulturell Bedeutenden. Alle Religionen sind den Rassen angepasst. Die Veranlagung der verschiedenen Nationen, Rassen für Kunst und Wissenschaft ist verschieden. Die Sprache und alle Äußerlichkeiten der Umgebung zwingen zu einer Ausdrucksform. Das Wesentliche ist immer international. Die Form immer nationale Kunst, am internationalsten die Musik, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun weiß ich eigentlich nicht recht, was ich mit dieser Frage machen soll. Denn einen Turmbau von Baden, ich kenne wohl einen Turmbau von Babel, nicht aber einen von Baden. Ich weiß nicht, ob es hier in Baden etwa auch einen Turmbau gibt. Es gehört Nationales zu allem geistig und kulturell Bedeutenden. Ja, gewiss, das kann man sagen, aber ich weiß nicht, wie es zu dem heutigen Vortrage kommt. Alle Religionen sind den Rassen angepasst. Die Veranlagung der verschiedenen Nationen, Rassen, das sind zwei verschiedene Dinge, für Kunst und Wissenschaft ist verschieden, gewiss. Die Sprache und alle Äußerlichkeiten der Umgebung zwingen zu einer Ausdrucksform. Das Wesentliche ist immer international. Ja, das Wesentliche des Internationalen, das muss man erst suchen. Denn wenn das Wesentliche wirklich da wäre, dann wäre nicht so viel Anti-Internationales unter den Menschen. Das ist natürlich durchaus zu berücksichtigen. Punkt. Die Form immer nationale Kunst, am internationalsten die Musik. Ich habe das, was hier zugrunde liegt, im Vortrage leise angedeutet, indem ich gesagt habe, Die Fantasie prägt sich national aus, allerdings auf gewissen Gebieten der Kunst nur in gewissen Nuancierungen. Aber die Nuancierungen wird derjenige, der für dieses Verständnis hat, schon auch in der Musik finden. Er wird finden, dass auch da, wo scheinbar ganz Internationales ist, auch ein Nationales drinnen liegt. Und wenn es nur darinnen besteht, dass das eine Volk einfach mehr musikalisch ist als das andere und international verstanden werden kann, wenn es auch nur bei einem einzelnen Volk hervorgebracht werden konnte. Aber das, worum es sich handelt, ist, dass man nun irgendeinen Inhalt im Menschen selbst findet. In jedem Menschen befindliches geistig Anschaubares, das so international wirken kann, wie ich es im Vortrage dargestellt habe. Nun, damit sind die heutigen Fragen, wie ich glaube, erschöpft. Und ich glaube auch, dass der Abend so weit vorgeschritten ist, dass ich nicht eine ausführliche Schlussrede halten möchte. Aber das eine möchte ich mal noch in 5 Worten hervorheben, dass es mir besonders daran gelegen wäre, wenn diese Vorträge daraufhin geprüft würden. Inwiefern sie nicht irgendetwas Ausgedachtes, Programmatisches sind, sondern inwiefern sie nur der Versuch sind, der anfängliche Versuch allerdings, aus dem Leben selbst heraus eine soziale Idee oder eine Summe von sozialen Ideen zu gewinnen. Ja, solche Ideen, die als praktisch wirksame Kräfte dem Leben abgelauscht sind, die stellen geradezu das dar, was überall auf allen Gebieten aus dem herausgeboren werden kann, was ich Ihnen hier als eigentliche Geistesanschauung charakterisiert habe. Ich weiß, dass vieles, was man heute als Geistesanschauung charakterisiert, verwechselt wird, wie ich schon in den Vorträgen andeutete, mit dem, was hier gerade als Geistesanschauung gemeint ist. Aber es verlohnte sich vielleicht doch, gerade auf den Wirklichkeitscharakter dieser Geistesanschauung einmal einzugehen. Ich habe, als der Zeitpunkt herangetreten war im Verlaufe dieser furchtbaren Kriegskatastrophe, wo man glauben konnte, dass aus der Not der Zeit heraus etwas eingesehen werden könnte von dem, was sich aus Menschenliffen an die Oberfläche ringen will, manche verantwortlichen Menschen aufmerksam gemacht auf dasjenige, was eigentlich die Zeit fordert, und habe, bevor ich in die Öffentlichkeit getreten bin, vor Jahren, in den schweren Jahren, zu manchem gesprochen von dieser Dreigliederung, in dem vollen Bewusstsein, was es für eine Wirkung haben müsste, wenn aus solchem Geiste heraus der Versuch gemacht worden wäre, diesem schrecklichen Morden beizukommen, es mildernd, es endend. Und ich habe dazu mal gesagt, wenigstens liegt die Bemühung vor, mit dem, was in diesem Impulse gemeint ist, nicht irgendeine programmatische Idee zu geben, sondern dasjenige, was sich in den nächsten 30 oder 20 oder 15 Jahren, sogar 10 Jahren verwirklichen will. Und ich sagte manchem, man kann ja heute, wenn man will, solche Dinge ableugnen, man kann zu bequem dazu sein. Aber wer es mit dem Leben ernst nimmt, der sollte sich sagen, man habe die Wahl, entweder Vernunft anzunehmen oder traurigen Zeiten der Revolutionen und sozialen Kataklysmen entgegenzugehen. Das sagte ich in Zeiten, in denen diesen neueren Revolutionen, auch die russische, noch lange nicht heraufgekommen waren. Und es handelt sich immer darum, dass es schon den Menschen auferlegt ist, nicht schlafend in den Tag hineinzuleben, sondern sich über die Art, wie es weitergehen kann, Vorstellungen zu machen. Denn der Mensch hat ja das Voraus vor anderen Wesen, dass er mit einer gewissen Voraussicht zu handeln berufen ist. Aber man kann nur mit einer gewissen Voraussicht in das Handeln eingreifen, Wenn man einen Instinkt für das wirklich Mögliche hat, hat man einen wirklichen Instinkt für das Mögliche gehabt in der Zeit der ersten Hälfte des Jahres 1914 auf dem Gebiete der zivilisierten Welt. Ich habe Ihnen Beispiele angeführt in einer der früheren Diskussionen, was die Leute gesagt haben über das, was kommen werde. Dann ist das große Morden gekommen. Müssten nicht die Menschen von den Tatsachen lernen? Nun, das ist gerade die gegenwärtige Aufgabe der Menschen, von den Ereignissen zu lernen. Denn die Ereignisse zeigen durch die Größe, durch die Schnelligkeit, mit der sie sich abwickeln, dass die Menschen von ihnen lernen sollen. Dass die Menschen gewisse Ereignisse als Zeichen der Zeit auffassen sollen. Sonst konnte etwas eintreten, was in Bezug auf viele Dinge in den letzten Jahren eingetreten ist. Manches hat die Leute so getroffen, dass sie gesagt haben, hätten wir das früher gewusst, jetzt ist es zu spät. Minus aber es ist nicht immer nötig, zu warten, bis es zu spät ist. In der Gesinnung werden insbesondere die Ideen von der Dreigliederung des sozialen Organismus vorgetragen. Und so, wie es hier versucht wird, wie es in unserer Zeitschrift hier in der Schweiz der sozialen Zukunft versucht wird, wie es in meinen Kernpunkten der sozialen Frage versucht worden ist. Aus der Gesinnung heraus werden sie vorgetragen, dass sie begriffen, aufgefasst werden mögen, genommen werden mögen zum praktischen Handeln, ehe es zu spät ist, damit man über wichtige Dinge des Lebens nicht später wird sagen müssen, es sei zu spät. Deshalb rüttle man sich auf und versuche zu ergründen, ob in diesen Dingen, die hier vorgetragen worden sind, nur Gedanken sind, oder ob es Extrakt der Wirklichkeit ist. Ich betone immer wieder, es ist ein schwacher Versuch, aber ich glaube doch, wird dieser schwache Versuch von einer genügend großen Anzahl von Menschen aufgenommen, dann wird er vielleicht etwas viel Gescheiteres, als ein Einzelner aus ihm machen kann. Aber er müsste aufgenommen werden, und er kann aufgenommen werden, denn er ist aus der Wirklichkeit und kann aus der Wirklichkeit erprobt werden. Diese paar Worte wollte ich zu dem